Staffel 3, Folge 1. Ein Café mit Katharina und Anne. Oder warum ich Proktologin geworden bin. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Apropopo, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin's wieder, Katharina, Proktologin aus Leidenschaft. Auch in dieser Staffel möchte ich euch wieder ganz viel rund um unser aller Hinterteil erzählen. Ob ihr das erste Mal reinhört oder schon treue Po-Freunde seid. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid.
Ja, und auch ich bin wieder dabei, Anne. Ich freue mich sehr auf die neuen Folgen und bin schon ganz gespannt auf alles, was wir in den nächsten Wochen hier lernen werden. Ja, und bevor wir in Folge 1 der dritten Staffel rein starten, magst du unseren Disclaimer erst noch vorwegschieben?
Ja, der muss ja sein. Also, dieser Podcast dient der Gesundheitsaufklärung und Wissensvermittlung. Er ersetzt keinerlei ärztliche Vorstellung, Untersuchung und Behandlung. Ja, und dann, wie immer, die Einladung auch noch an euch. Schreibt eure Fragen oder Kommentare gerne auf Instagram an @apropos.po oder per E-Mail unter schreibmir@apropos-po.de. Natürlich verlinken wir das wie immer in den Shownotes und alles bleibt vertraulich. So, Anne, du hast das Wort.
Ja, herzlich willkommen zu dieser ersten Folge unserer dritten Staffel. Heute werdet ihr eine erste Interviewfolge hören. Solche Folgen haben wir vorher bei diesem Podcast noch nicht gehabt. Diese soll es aber in Zukunft häufiger geben. Und zwar wird Katharina sich Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Proktologie und angrenzende Fachgebiete einladen und hier vorstellen, mit ihnen in einen Dialog gehen.
Noch viel mehr sogar, weil eigentlich, nee, das ist eine Einschränkung, und eigentlich auch, geht es tatsächlich nicht nur um Expertinnen und Experten, sondern um alle Menschen, die irgendwie was mit dem Hinterteil zu tun haben. Und das kann auch ein Tänzer, eine Tänzerin sein oder ja, jedenfalls, es gibt viele Menschen, die damit zu tun haben in ihrem Leben, in ihrem beruflichen Alltag. Ihr werdet schon sehen.
Ja, ich bin gespannt, wie dieses Format bei euch ankommt. Wenn ihr am Ende dieser Folge Feedback für uns habt, schreibt uns auch das sehr gerne. Wir würden uns sehr darüber freuen. Katharina.
Ja.
Heute soll es darum gehen, warum du eigentlich Proktologin geworden bist.
Puh.
Und ich denke, an dieser Stelle, das wissen alle, du bist Medizinerin. Warum hast du dich eigentlich damals fürs Medizinstudium entschieden?
Also fürs Medizinstudium habe ich mich entschieden, im Grunde genommen, weil das war, was die meisten meiner Interessensgebiete so ein bisschen ja zusammengebracht hat, vereint hat. Ich mochte zum Beispiel total gern Sprachen und ich habe mir gedacht, kranke Menschen gibt's überall auf der Welt. Und ich mochte gerne Biologie und zu sehen und der Körper des Menschen. Ich finde, das ist einfach ein super faszinierendes Thema, wie alles so total gut zusammenarbeitet. Und das sieht man ja jetzt auch wieder im Po-Gebiet, aber insgesamt eben auch. Ich mag Menschen und dann war dieses helfen wollen, in Anführungszeichen, ne, was ja, ich glaube, die allermeisten Menschen im medizinischen Bereich zumindest irgendwie auch haben, was sie antreibt. Also es hat viele Dinge vereint, mehr als andere Sachen, die ich auch interessant gefunden hätte. Und so wurde es dann die Medizin.
Mhm. Und dann nehme ich an, hast du dich auf einen Studienplatz beworben und nun weiß man, das Studium dauert lange und ab irgendeinem Punkt muss man sich ja entscheiden, in irgendeine Richtung zu gehen. War das da schon die Proktologie?
Nein, tatsächlich hatte ich da noch nie von der Proktologie gehört und auch ich, kaum zu glauben, habe damals nicht wirklich jemals an meinen Hintern gedacht. Ja, also ursprünglich habe ich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Überleitung zu der Frage von davor und zu der aktuellen. Ursprünglich hatte ich dann ich habe angefangen Medizin zu studieren, weil ich Rechtsmedizin machen wollte.
Okay.
Und zwar hatte ich zu viel, ich weiß nicht, es ist so eine alte Serie aus den 60ern, die war damals übrigens auch schon in Wiederholung, so alt bin ich nicht. Ja, ich habe zu viel Quincy geguckt und ich fand das total spannend. Ja, falls ihr das nicht kennt, könnt ihr ja mal recherchieren. Also völlig unrealistisch auf jeden Fall, aber ich fand es total spannend und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich was auch noch mit den Ausschlag gegeben hat, dass ich Medizin studiere, weil ich dann Rechtsmedizin machen wollte.
Nun hast du kein Rechtsmedizin gemacht, das können wir schon mal vorwegschieben, weil dann würden wir heute einen True Crime Podcast machen und kein Po-Podcast.
Auf alle Fälle.
Wie ging es dann weiter?
Ja, dann studiert man ja erstmal sozusagen ganz normal Medizin und letztendlich geht's dann an die Facharzt-Weiterbildung, die man sich aussucht. Und auch da haben mich ganz unterschiedliche Dinge interessiert, also die wirklich sehr weit voneinander entfernt liegen. Zum Beispiel Dermatologie, also Hauterkrankungen, hätte ich spannend gefunden. Da gibt's super interessante Sachen, aber irgendwie fehlte mir da zu der damaligen Zeit, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen banal formuliert, Cortisonsalbe oder Salbe ohne Cortison.
Es war dir zu langweilig.
Also, es fehlte mir was Manuelles, also was zu machen richtig. Ne?
Was für die Hände.
Für die Hände.
Du bist dann nicht in die Dermatologie gegangen, weil du eher was Handfestes haben wolltest, was um deine Hände zu beschäftigen. Wie ging es dann weiter? Wie war deine Überlegung?
Ja, also auch nicht wirklich was, ich sag mal, Handfestes in dem Sinne, nicht so zumindest wie Chirurgie. Ich fand auch Allgemeinmedizin total spannend, einfach weil es so umfassend ist. Ich fand Psychosomatik total interessant. Das ist auch nichts Handfestes zu tun. Gleichzeitig ist es eben auch einfach super interessant. Ich habe früher so ein Buch gelesen, das ist schon Urzeiten her, von einem Neurologen, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Und da wurden so Fallgeschichten besprochen oder erzählt auf eine sehr nette Weise. Und es ist einfach unglaublich, was so man im Körper sieht, was aber ursächlich nicht vom Körper her kommt. Und aber auch da fehlte mir so ein bisschen was Greifbares, damals zumindest. Gleichzeitig hat mich die Psychosomatik und das Nervensystem, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen über die Folgen hinweg, doch sehr beeinflusst. Und ich finde es sehr wichtig. Ja, und letztlich wollte ich dann plastisch-rekonstruktive Chirurgie machen.
Was genau heißt das? Das alles, was mit Schönheits-OPs zu tun hat oder eher so Unfallopfer wiederherstellen?
Ja, also das war eher das, was mich interessiert hat. Ja. In der Tat war das der gleiche oder ist das der gleiche Facharzt, dass man auch die ästhetischen Eingriffe da zumindest zum Teil lernt. Und mir ging es aber eher um rekonstruktive Operationen, ja.
Ja.
Und dann bin ich aber, weil ich auch wichtig fand, weil auch da hat man ja ganz normale Menschen, die man behandelt, die haben auch mal ein Problem am Bauch oder sonst wo. Ja, da habe ich gedacht, als Basis finde ich aber auf jeden Fall wichtig, einen Bauch richtig beurteilen zu können.
Der Bauch als der Ort, wo die ganzen Organe und alles
sitzt. Okay. Mhm. Auch damals tatsächlich noch eher körperlich gedacht. Mhm. Also schon ganzheitlich im Sinne von, die Menschen sind trotzdem komplett, wenn sie auf einer Station im Krankenhaus liegen und haben dann nicht nur die Lappenrekonstruktion, aber tatsächlich ja noch nicht so komplex gedacht wie jetzt, muss ich ehrlich sein.
Ja, und du hast dich dann schlussendlich für die Chirurgie entschieden, richtig?
Sagen wir so, ich bin ein bisschen bei den Bäuchen hängen geblieben. Ich habe dann in der Unfallchirurgie angefangen und habe auch ziemlich viel Unfallchirurgisches gemacht. Und letztendlich bin ich bei den Bäuchen hängen geblieben in der Bauchchirurgie, in der allgemeinen Chirurgie. Den Facharzt habe ich dann extra gemacht, weil ich eben nicht nur bauchviszeralchirurgisch gearbeitet habe, sondern eben auch viel unfallchirurgisch vorher. Und irgendwie wollte ich das nicht so weglassen. Deswegen die allgemeine Chirurgie und weil das einfach
spannend
mich fasziniert hat. Ja.
Und jetzt ist aus meiner Perspektive der Weg vom Bauch zum Po nicht so weit, aber bei dir war der nicht so geradlinig, würde ich sagen.
Nee, der Darm ist ja auch nicht ganz geradlinig. Vielleicht kann man das als Bild nehmen. Ja, in der Tat. Also wir haben in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe damals, haben wir selber in der Abteilung nicht so viele Patienten mit Po-Problemen behandelt, weil nicht weit weg ein Krankenhaus aus dem gleichen Krankenhausverbund war, was darauf spezialisierter war. Und deswegen, wenn mal jemand mit Hämorrhoidenproblemen kam oder so, dann hat das der Oberarzt gemacht. Oder es war halt auch wirklich selten. Und auch das, wir reden ja, das ist ja alles schon lange her, da war die Proktologie, so wie sie jetzt ist, auch in der Tat noch gar nicht so ausdifferenziert. Ja, das hat sich wirklich in den letzten 25 Jahren immer weiter ausgebildet, was ich persönlich sehr schön finde, weil die Probleme gab es früher auch. Die haben noch nicht so viele Menschen so richtig wahrgenommen, weil da wurde auch noch weniger drüber gesprochen. Also auch in der Chirurgie zum Beispiel war Proktologie Hämorrhoiden. Ne? Also nicht anders als jetzt sozusagen in der allgemeinen Bevölkerung. Ja, aber ja, also auf jeden Fall habe ich da nicht so viel Kontakt mit gehabt, muss man sagen. Yeah. Natürlich mit dem Darm schon, mit dem Enddarm, aber eher auf anderer Basis.
Und wie genau bist du dann zur Proktologie gekommen?
Ja, das war tatsächlich über einen großen Umweg, der führte nach Indien.
Ja, das ist ein großer Umweg.
Ja, das ist ein großer Umweg. Insofern hast du recht. Ja, Scherz beiseite, aber ne, es ist noch, also es ist wahr. Letztendlich war ich nach meinem Facharzt für 2 Monate in Indien, in Bihar, in einer der ärmsten Regionen Indiens, und habe da in einem Krankenhaus gearbeitet. Da war manchmal ein Chirurg, also einer, der da arbeitete, manchmal war der nicht da. Wenn er da war, hat er die Sprechstunde gemacht, weil ich kein Hindi sprach und das mit den Übersetzungen auf Englisch sehr schwierig war, je nachdem, welche Pflegekraft da war. Weil die konnten halt besser oder schlechter Englisch, ne? Ja, so war das total praktisch, dass er dann die Sprechstunde gemacht hat. Und die Leute kamen halt nicht zur OP, so wie hier, nach einem fixen Plan, zu einer fixen Zeit, sondern das war immer so ein bisschen... kommen sie oder kommen sie nicht. Und dann, ja, und auf jeden Fall habe ich dann die Operationen gemacht, bis dann eines Tages ein junger Mann, Mitte 20, erschien und dicke, dicke, fette Hämorrhoiden hatte, die operiert werden sollten.
Also das erste Mal wirklich Hämorrhoiden?
Also ja, das waren wirklich, wirklich dicke Klunker. Und das Problem war, die Übersicht da war schlecht mit dem Material von da. Ich hatte... ja, sagen wir mal, sehr wenig Erfahrung damit. Also ich theoretisch wusste ich das und ich hatte auch schon mal so eine OP gemacht, aber die Übersicht war deutlich besser, weil es eben nicht so riesige Klunker waren. Ja, und dann saß ich da und irgendwie dachte ich so, verdammt, das ist ein junger Mann und wenn ich da jetzt irgendwie den Schließmuskel verletze, ist das nicht so gut für den Rest seines Lebens. Und ich dachte, also auch krass eigentlich, ne, dass ich dachte, das ist ein junger Mann, wenn es ein alter Mann gewesen wäre, wäre es halt auch schlecht gewesen. Aber naja, jedenfalls war das so, wie es war. Und dann habe ich den Chirurgen, der an dem Tag Gott sei Dank da war, gebeten, die OP zu machen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich glaube, ich sollte mich noch mal um... Post kümmern. Und da zumindest, also ne, wenn ich mich Chirurgin nenne, wenigstens auch ein bisschen mehr Ahnung da von der Region haben. So war das.
Und du bist zurückgekommen nach Deutschland und hast nun diese Erfahrung gehabt und dir gedacht, okay, ich möchte mich da vielleicht ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wie ging es weiter, als du zurück in Deutschland warst?
Ja, also nach ein paar Wochen, nachdem ich wieder da war, bin ich dann zu meinem damaligen Chef gegangen und habe ihn gebeten, dass ich rotieren kann in das andere Krankenhaus, weil der gleiche Krankenhausverbund. So, und dann haben die beiden Chefs miteinander gesprochen und zu meiner Überraschung, weil ich dachte so an 2-3 Wochen, zu meiner Überraschung sagte er dann, jo, du gehst rüber für 3 Monate. Und ich so, was soll ich denn 3 Monate am Allerwertesten. Ja, gesagt, getan. Ich war dann in der anderen Abteilung.
Und dann, nehme ich an, hast du dich wahrscheinlich mit den ganzen Themen zum ersten Mal beschäftigt, die heute zu deinem Standardrepertoire gehören.
Ja, ich gebe zu, das ist tatsächlich so gewesen, weil, ja, also ich habe bis dahin auch nicht wirklich nicht so viel an den Po gedacht.
Und du hast dich... nachdem du dann nicht nur 2-3 Wochen dort warst, sondern mindestens 3 Monate, offensichtlich dazu entschieden, Proktologin zu werden.
Ja, und zwar, also was ich wirklich nicht wusste bis zu der damaligen, also auch noch nicht am Anfang, als ich angefangen habe, ich wusste nicht, dass es eine Zusatzweiterbildung überhaupt gibt in Deutschland. Was ich aber gemerkt habe, ist, also ich hatte das Glück, dass ich in einer wirklich guten Abteilung gelandet bin und da, dass ich da lernen durfte und dass ich auch viel machen durfte. Ja, und es hat echt Spaß gemacht, weil vieles neu war. So, ne? Und ich habe auch ziemlich schnell verstanden, dass es um viel mehr geht als um den After und Hämorrhoiden und alles im medizinischen Sinne, sondern dass es auch sehr viel um Zwischenmenschliches geht und um, ja, tatsächlich, dass da viel Scham ist, viel Angst ist und dass das Nervensystem eine große Rolle spielt. Und das hat mich halt angesprochen, weil ich diese Komplexität so wichtig fand. Und ja, ne, ich hatte ja vorher schon gesagt, Psychosomatik und so. Also es hat mich auf jeden Fall im Gesamten angesprochen. Und auch, dass da halt tatsächlich ein hoher Leidensdruck besteht und die Leute eben lange nicht zum Arzt gehen, weil sie nicht wissen und weil sie sich nicht trauen, darüber zu reden und weil es ihnen peinlich ist und so weiter. Also in jedem Fall braucht es einen sensiblen Umgang und ja, und dieser empathische und eben auch dieser ganzheitliche Umgang mit Menschen war mir halt immer wichtig.
Und dann kam der Moment, wo du dich entschieden hast, diese Zusatzausbildung zu machen.
Ja, der kam letztendlich sozusagen im Prozess, weil irgendwann waren ja schon mal 2 Monate um und dann stellt man sich ja die Frage, ne, gehst du zurück und so weiter. Und dann habe ich halt sozusagen in diesem Zeitraum erfahren, dass mein damaliger, ja, ich sag mal erster Popo-Chef, war einer der wenigen Menschen, der damals die Weiterbildungsermächtigung hatte für diese Zusatzweiterbildung Proktologie. Ja, und weil ich das eben tatsächlich im Gesamten sehr spannend fand und außerdem gesehen habe, dass die vermeintlich kleine Proktologie, Hämorrhoiden, gar nicht so klein ist, sondern dass es da um super viel anderes noch geht. Ja, und alles, was, ne, ihr habt ja schon vielleicht mitbekommen, wir sprechen ja über ganz verschiedene Themen, ne, und über Senkungen, über geschlechtsübertragbare Erkrankungen, über künstlichen Darmausgang, über chronisch entzündliche Darmerkrankungen, über Hautprobleme im Po-Gebiet, über chronische Schmerzen, über das Tabu im Tabu, die Stuhlinkontinenz. Also es ist ein super weites Gebiet, wenn man einmal genau guckt. Ja, und auch wie das Ganze unseren Alltag beeinflusst, möchte ich mal sagen. Ja, und mit unserem Alltag meine ich auch die Beziehungen, Sexualität. Das war mir natürlich damals in dieser Tiefe, wie es mir heute klar ist, natürlich noch nicht ganz klar. Aber ich habe schon gemerkt, dass das ein im Grunde genommen ein riesiges Feld ist. Ja, so allumfassend. Und dann hatte ich eben das Glück, in dieser Abteilung sein zu dürfen mit diesem Chef, der die Weiterbildungsermächtigung damals hatte, was eben selten war. Ja, und dann habe ich gedacht, dann mache ich das doch mal.
Also der Po nicht nur als Zentrum unseres Körpers, sondern auch irgendwie so ein bisschen als Zentrum deiner ganzen Medizinerkarriere. Kann man das vielleicht so sagen?
Das ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen draus geworden, ne? würde ich eindeutig so sagen.
Ja, ich finde es weiterhin super spannend. Was konkret musstest du denn jetzt machen, um Proktologin zu werden, um diese Zusatzausbildung zu bekommen?
Ja, ich glaube, so ein bisschen haben wir schon mal, was ist eigentlich ein Proktologe? Ne? In der Folge, da habe ich schon mal angedeutet, nicht jeder Proktologe, nicht jede Proktologin macht das Gleiche, weil das ja eine Zusatzweiterbildung ist. Das heißt,
und du warst Chirurgin?
Genau, wir haben alle einen Facharzt vorher. Und das kann in dem Bereich von Proktologie, kann das zum Beispiel auch also können Hautärzte machen, also Dermatologie oder beispielsweise Gastroenterologen. Und natürlich haben die eine andere Vorerfahrung. Ja, und wenn ich jetzt als Hautarzt Proktologin werde, mache ich keine Beckenboden-OPs zum Beispiel. Ja. Und also man hat so eine andere Sichtweise auch auf Dinge. Deswegen ist das tatsächlich was verwirrend für euch da draußen, das weiß ich. Aber das ist tatsächlich die Erklärung dafür. Und man hat halt ein Jahr die Zusatzweiterbildung. In der Zeit muss man natürlich bestimmte Dinge, so einen Katalog erfüllen, bestimmte Eingriffe machen etc. pp. Und man muss eine Prüfung machen bei der Ärztekammer. Und dann ist man formal Proktologe, Proktologin, aber ich sag's nochmal, mit unterschiedlichem Hintergrund letztendlich,
ne? Ja. Und du hast diese Prüfung bestanden, hast auch viele Jahre in der Proktologie gearbeitet und mittlerweile, das weiß ich nun als deine Podcast-Partnerin und Freundin, bist du ja auch quasi viel größer unterwegs, hast dich der Proktologie im großen Maßstab allumfassend quasi angenommen. Ich weiß auch, dass du noch weitere Zusatzausbildungen gemacht hast. Magst du vielleicht noch davon erzählen, weil ich es sehr spannend finde und vielleicht unsere Zuhörerinnen auch.
Ja, du meinst auch, wie das so zusammenkommt, ja, glaube ich. Ne? Wenn du dich gerade so ja, also in der Tat, die habe ich natürlich zum Teil vorher gemacht, ne, so ein Zusatznotfallmedizin und so. Ne? Und ja, ich habe auch gemacht Palliativmedizin, weil ich das super wichtig fand, auch im Ganzheitlichen. Natürlich haben wir auch in der chirurgischen Abteilung krebskranke Menschen behandelt und so weiter. Psycho-Onkologie habe ich eine Weiterbildung gemacht. Also weil mir immer schon der Mensch als Ganzen wichtig war. Gleichzeitig habe ich dann im Nachgang auch noch eine therapeutische Weiterbildung gemacht mit Somatic Experiencing, wobei da habe ich nie die Prüfung abgelegt, also bin ich da formal kein Practitioner und Namen. Das sind tatsächlich körpertherapeutische, / traumatherapeutische Verfahren, die jetzt nicht der Schulpsychologie entsprechen, aber die tatsächlich auch viel mit dem Nervensystem arbeiten, weil das einfach für mich ein ganz zentraler Faktor ist und wie vieles in uns zusammenspielt.
Ja, und du bist auch noch Sexual-
Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Ich bin auch noch Sexualmedizinerin. Ja, das habe ich tatsächlich auch angeschlossen, weil natürlich kommt man auch vom Po sozusagen mit über, erstmal ursprünglich ging das über sexuell übertragbare Infektionen, ne, so als erste Schnittstelle. Aber ja, ne, darüber habe ich dann letztendlich die Sexualmedizin oder den Einstieg in die Sexualmedizin gefunden. Und aber auch da, jedes chronische Po-Problem hat einen Einfluss auf unsere Sexualität, auf Intimität. Weil es gibt wirklich Menschen, die intime Momente letztendlich meiden aus Angst, dass daraus mehr werden könnte im Sinne von sexuellen Kontakten. Ja, und die das dann halt vermeiden, weil es ihnen peinlich wäre, wenn.
Ja.
Ja, weil sie Angst haben, dass das, was wehtut oder dass irgendwie ein bisschen Sekret abgeht oder bei Stuhlinkontinenz ist das natürlich ganz dramatisch. Ja, also, und das hat einen Rieseneffekt auf unser ganzes Leben.
Ja. Und ich meine, mittlerweile bist du ja wirklich nicht nur in der Praxis unterwegs, sondern auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Wie kommt das? Warum machst du das?
Das mache ich wirklich zum einen aus dem Grund, weil ich es wirklich schlimm und schade finde, dass viele Menschen so viele Jahre lang leiden, weil sie zum Beispiel überhaupt nicht wissen, dass es uns ProktologInnen gibt. Und gleichzeitig besteht, zumindest ist das was ich auch schon damals irgendwie gespürt habe, einen großen Bedarf an uns und vor allem an uns ProktologInnen. Ja, die gab es nämlich früher noch nicht so wirklich. Mittlerweile sind wir Gott sei Dank mehr geworden. Ja, aber im Grunde genommen haben wir alle einen Po und wir können alle Probleme daran bekommen, weil das eben ein ganz natürlicher Körperbereich ist. Das ist so der eine Teil, also ne, so ein bisschen über Natürlichkeit sozusagen in die Thematik bringen, dass es nicht so ein Tabu ist, nicht so ein Schamthema, sondern hast du was am Po, lass dich untersuchen, sag ich ja oft genug. Ne?
Ja.
Ja. Und das andere ist, weil wirklich die allermeisten Menschen, und so ging es mir ja früher auch, weil man einfach nicht drüber spricht, ja, die meisten Menschen denken, wenn sie was am Po haben, dass das eine Hämorrhoide ist. Ja, und ja, wir alle haben Hämorrhoiden und ja, auch Probleme mit Hämorrhoiden sind häufig, weil häufig ist es häufig. Ja, aber es gibt noch ganz viel mehr.
Ja.
Und so diese Dinge. Und das Dritte ist, ich finde es wirklich eine super spannende Region, weil unser Po-Gebiet, ich sage ja gerne Po-Gebiet, weil es so viel umfasst, so sehr mit uns und unserem Leben zusammenspielt.
Ja.
Also es sind wirklich verschiedene Themen.
Ja, um das Po-Gebiet, das ist schon mal ein kleiner Teaser für die nächste Folge, soll es in der nächsten Folge gehen.
Ja, genau, nämlich darum, wofür das alles gut ist in unserem täglichen Leben. Ja. Nämlich für ganz schön vieles.
Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss.
Ja, bitte.
Ich habe jetzt natürlich an der Begeisterung für das Thema schon herausgehört, dass du da immer noch dahinter stehst. Aber würdest du dich nochmal für diesen beruflichen Weg entscheiden?
Ja, ich finde die Proktologie tatsächlich, auch wenn ich das früher nie gedacht hätte und wenn ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, ja, ich finde das tatsächlich super spannend und ich würde das wieder machen.
Ja. Ja. Und meine letzte Frage für die Menschen, die wir vielleicht jetzt begeistern und die gerade mitten im Medizinstudium stecken, könnte ja sein. Was würdest du angehenden Studierenden oder Medizinern raten, die sich genau dafür interessieren?
Für die Proktologie meinst du?
Für die Proktologie.
Puh, das ist eine gar nicht so einfache Frage, weil das ja quasi gar nicht der Facharzt ist. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob jemand sich im Studium schon vorstellt, dass er am Ende Proktologe, Proktologin ist, aber man weiß es ja nicht. Jedenfalls, im Grunde geht's darum, Basics richtig zu lernen. Ja, und ich habe ja schon gesagt, man kommt von unterschiedlichen Seiten, je nachdem, was man vorher natürlich gemacht hat, aber dass man wirklich, weil es so ein allumfassendes Thema, wie ich finde, ist, ja. Und es ist nicht nur die Hautgeschichte, auch wenn man von der Hautseite kommt. Es ist nicht nur, ne, wenn man jetzt als Gastroenterologe zum Beispiel kommt, ja, nicht nur sozusagen der Darm innen und grundentzündliche Darm und so, sondern es ist so umfassend, dass man auch sozusagen in dem vermeintlich kleinen Fachgebiet der Proktologie guckt, dass man über den Tellerrand schaut. Das würde ich tatsächlich empfehlen, weil die Thematik eben den Menschen als Ganzen meiner Ansicht nach auf so vielfältige Weise auch betrifft. Mhm. Ja, und wenn man das ernst nimmt, dann ist schon viel getan, ja, weil das ja erstmal die Menschen kommen ganz oft mit Angst, weil sie Angst haben vor der ersten Untersuchung, weil sie gar nicht wissen, was da passiert oder weil es eben so eine Region ist, die sie, ja, ganz ehrlich, die meisten Menschen zeigen ihren Anus, ja, also die Rosette, niemandem, nicht mal Partner oder Partnerin. Ich meine, könnt ihr ja mal selber überlegen, habt ihr das schon mal gemacht? Das haben die wenigsten Menschen gemacht. Das heißt, es ist und bleibt einfach eine sehr, sehr intime Zone. Und wir sind die Menschen, ja, ich würde auch da fast sagen, ja, fast die Einzigen, die den Bereich wirklich sehen. Und die Menschen müssen ja blank ziehen. Also nicht nur, dass sie über Themen sprechen, über die sie noch nie gesprochen haben im Zweifel, sondern die müssen ja auch wirklich in Echt und Wirklichkeit die Hose und die Unterhose runterziehen, weil wir müssen die Rosette sehen. Ja, und nicht nur sehen, sondern im Zweifel auch mit dem Finger rein oder mit einem kleinen Gerät. Und das in kürzester Zeit, weil die kennen uns ja nicht. Ja, und da ist, egal wie cool man vielleicht ist oder wie sehr man denkt, das ist total natürlich, und ich gehe zum Arzt, ist es trotzdem anders, auch für Frauen. Wir kennen das ja von der Gyn-Vorsorge. Ja. Trotzdem ist auch da der Anus noch mal eine andere Geschichte.
Noch ein Stückchen weiter, ja.
Ja, und also, und wir sind die Menschen, die da sozusagen in kurzem Zeitfenster auch eine Sicherheit und Vertrauen geben, ja, müssen ist immer so ein Wort, ne? Aber letztendlich wollen ja auch, weil dann die Untersuchung viel entspannter ist und ja.
Ja. Spannend.
Ja.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend.
Vielen Dank für diese Folge. Mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Ich finde dieses Interviewformat neu, spannend. Man kommt nochmal auf ganz andere Themen. Ich würde sagen, von meiner Seite aus, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nächste Woche
geht einen kleinen Schritt zurück ins Po-Gebiet. Ja, also ihr könnt ja schon mal überlegen, wofür die Region so alles gut ist. Vieles haben wir ja auch schon mal angedeutet, so im Verlauf der Folgen, falls ihr bisher die anderen auch schon gehört haben solltet. Ja, wir sprechen über all das, wofür diese ganze Region ständig für uns da ist. Ja, wenn ihr mögt, sag ich nochmal, schreibt gerne für Themenwünsche, Fragen und so weiter rund um Po, Darm, Beckenboden und auch zur Sexualität. Es bleibt alles vertraulich.
Und natürlich auch sehr gerne euer Feedback zu dieser Folge.
Ach, Anne, du bist so gut. Ja, in solchen Sachen ich bin. Also, es bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Da geht's weiter im ganz normalen bisherigen Format.
Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
Eure Katharina
und eure Anne.